Diese Woche melden wir uns auf ein Wort zu Klaas. Schönen herzlichen Tag, guten Abend oder gute Nacht. Hier ist Quoten mit FM. Das könnt ihr immer hören, wann ihr lustig drauf seid. Vielleicht mal nachts unter der Decke. Wenn der Partner gesagt hat, nein, du schläfst heute Nacht durch, könnt ihr auch mal rebellisch sein und einfach heimlich im Bett diesen Podcast hören. Denn wir müssen über wichtige Dinge reden. Wie geht's weiter in Deutschland nach Late Night Berlin? Und für dieses wichtige Thema habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, denn die Zeitungen stehen schon fast wieder still. Es muss nach neuen Kulturartikeln gearbeitet werden. Und hier ist zum einen Mario Thunert.
Hallo.
Und der Veit Luca Roth.
Hallo Fabian. Alles klar?
Ja, alles klar. Beziehungsweise mir ist, also Dienstagabend ist für mich eine Welt zusammengestürzt, denn Late Night wird es in dieser Form nicht mehr geben. Auch die Abschiedssendung wurde einfach so gesendet, ohne uns groß vorzubereiten. Ja, seid ihr auch so traurig wie ich?
Ja. Nein.
Dann fangen wir doch mal bei Veit kurz an. Warum ist es denn für dich traurig?
Weil ich bin großer Fan des Late-Night-Formats und finde es schade, dass ja immer weniger Late-Night-Shows generell in Deutschland gibt, also eigentlich kaum noch welche, so richtige klassische Late-Night-Shows, und ja, Late-Night Berlin so eine der letzten ist, die das noch so ganz klassisch zwar jetzt auch nicht täglich macht, aber zumindest irgendwie regelmäßig. Das finde ich schon irgendwie ein Verlust für die TV-Landschaft.
Für mich ist der große Verlust die großen Einspielfilme, aber zu Mario. Ja. Warum kein Verlust?
Also gar kein Verlust will ich gar nicht sagen, aber ich muss sagen, es tut mir jetzt nicht weh, weil ich habe die Sendung tatsächlich in der letzten Zeit nicht mehr wirklich verfolgt. Ich fand halt, dass, also ich mag Klaas, sehe auch gerne die Sendung von Joko und Klaas, also bin da eigentlich totaler Fan. Aber für mich ist Klaas jetzt nicht so dieser 1A Late-Night-Host, der das wirklich so bis zum Ultimo irgendwie verkörpert, irgendwie so eine Art. Ich glaube, um wirklich ein strahlender Late-Night-Host zu sein, musst du so ein bisschen noch mehr so dieses Extravagante mitbringen, weißt du, so dieses auch Hochnäsige, so ein bisschen Arrogante, was so ein Harald Schmidt irgendwie auch mit ausgezeichnet hat. Und da fehlt mir irgendwie bei dem noch so ein bisschen was. Und ich glaube auch gar nicht, dass er das sein will, so von seiner Art. Und deswegen muss ich sagen, war das für mich nie so diese Late-Night-Show, wo ich sage, yo, das ist so der Perfect Fit. Und die verfolge ich jetzt dann regelmäßig, weshalb ich es tatsächlich für Klaas sogar jetzt eine Chance finde, sich nochmal irgendwie in einem anderen Rahmen neu zu beweisen, und möglicherweise ist das dann sogar etwas, wo er mir besser gefällt und wo ich dann auch wieder regelmäßiger zuschaue.
Ich will es kurz mal, weil du gesagt hast, regelmäßig zuschauen, das ist ja bei ProSieben überhaupt nicht möglich. Also dieser Sender, eine Aktiengesellschaft, ja, die mal im DAX war, die kriegt es nicht gebacken, feste Sendezeiten für ihre Sendungen festzulegen. Das ist ähnlich, als wenn du irgendwie bei einem Schrauben- oder bei dem Gaskonzern Linde, auch ein DAX-Konzern, wenn die da sagen, ach, mal gucken, wann die Lieferung zu ihnen kommt. Na, vielleicht Donnerstag um 12 oder am Freitag um 16 Uhr. Mal gucken. So ist es bei ProSieben. Da wird dann immer 2 Wochen vorausgesagt, zum Beispiel bei Topmodel, ah, die Folge geht jetzt 2 Stunden. Ah, nee, die geht 2 Stunden 15. Und dann fangen wir mal um 23.30 Uhr an. Aber die Woche drauf erst fangen wir um 22.45 Uhr an. Und außerdem kommen ja bloß 16 Folgen im Jahr oder im Halbjahr. Und also eine Regelmäßigkeit ist ja bei ProSieben überhaupt nicht zu erkennen.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich sag mal, das ist natürlich momentan, also bei Late Night Berlin war das, glaube ich, immer von Anfang an schon ein bisschen problematisch, und das hat sich natürlich in der Zwischenzeit bei ProSieben Sat.1 insofern nochmal massiv verschärft, was du gerade geschildert hast, weil dieser Konzern momentan in einem absoluten Umbruch ist, ne? Und ich glaube auch in einer Selbstfindungsphase, und man momentan halt so diese absolut zwiegespaltene Identität zwischen Joyn und ProSieben Sat.1 hat. Das heißt, du weißt gar nicht, inwieweit die in Zukunft überhaupt noch auf diese klassischen TV-Marken setzen werden. Weil zum Beispiel bei den letzten Programmvorstellungen und Events hat man ja auch gesehen, dass sie das Join extrem in den Vordergrund gerückt haben und dass eigentlich, glaube ich, auch die Devise irgendwie von Bert Habetz irgendwie ausgerufen wurde: Join first. Und deswegen auch Inhalte dann vorderrangig für Joyn produziert werden und dann eigentlich auf ProSieben nur noch zweit ausgewertet werden, und wo die Sendeplätze dann teilweise auch einfach suboptimal sind und man auch schon weiß, dass das jetzt dann nicht die größte Quote ziehen wird, sondern dass eigentlich nur noch mal so ein zusätzliches Fenster ist, wo man noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen kann für diese Produktion, wie das auch bei hier Duell um die Geld der Fall ist, ja, was dann nochmal bessere Quoten erzielt hat, okay. Aber
Aber
ja,
das
ich
lief
glaube.
wenigstens zum 22.15 8 Wochen lang
Ja,
hintereinander. Und
ja.
wenn ich mir gucke, Jan Böhmermann beispielsweise, da weiß ich, wenn nichts Besonderes ist, dann liefert er jeden Freitag um 22.30 Uhr ab. Es sei denn, es ist vielleicht Karfreitag, es ist Januar oder vielleicht Mitte Dezember. Und die Sendung, wenn sie kommt, dann steht sie auch um 20.15 Uhr in der Mediathek bereit.
Sind wir jetzt schon beim Kernproblem angekommen, warum Late Night Berlin in Zukunft nicht mehr ist?
Ja, es ist ein Problem, sage ich mal, die auch, man kann sich nicht darauf verlassen, dass es kommt, weil es ja eigentlich, ja,
Ja.
mal kommt, mal nicht kommt, mal um 22.15 Uhr, dann um 23.30 Uhr, dann macht man mal eine Live-Ausgabe hinter irgendeiner Sendung, die ja auch mal Klaas gesagt hat, die völlig unnötig war. Also das heißt, du hast ja dann, wenn du sowas machst, ja auch keine Regelmäßigkeit, weil dann kannst du es vielleicht um 20 Uhr auf Join stellen, aber wenn du da eine Live-Ausgabe hast, dann kriegt der Zuschauer das ja schon gar nicht mehr mit. Also es ist total verwirrend. Es gibt überhaupt gar keine Strategie bei dem Konzern.
Also, dass es kommt, da konnte man sich ja schon drauf verlassen. Das ist meistens irgendwie irgendwann am Dienstagabend. Das ist ja schon jetzt die Regelmäßigkeit gewesen.
Das kommt aber
Ich
weniger
stimme dir schon zu,
dienstags,
also
als
ich
es
stimme
schon
dir,
gekommen ist.
ja, ich stimme dir schon zu, dass es natürlich gerade für eine Late Night Show irgendwie fatal ist, dass die nicht zu einer festen Uhrzeit kommt. Aber grundsätzlich konnte man sich ja darauf verlassen, dass es eine Sommerpause und eine Winterpause gibt, und dann kam das dienstags. Am Anfang montags, dann ab 21, glaube ich, immer dienstags. Dementsprechend, die Verlässlichkeit war ja schon so gegeben. Jetzt ist grundsätzlich, finde ich, die Frage: Ist das nicht einfach ein Grundproblem von ProSieben mit diesen Sendezeitfenstern, das jetzt nicht speziell Late Night Berlin betrifft? Du hast ja schon einige Formate aufgezählt, die ja in Sendelänge und Sendezeiten variieren. Dementsprechend kann man das jetzt nicht so wirklich Klaas und Florida in die Schuhe schieben, würde ich sagen, ne?
Glaube ich auch nicht, dass die wirklich dran schuld sind. Also wenn du jemanden Schuldigen suchst, dann ist es, glaube ich, jetzt nur bedingt auch die Produktionsfirma, die halt einfach auch völlig unterschiedliche Vorprogramme hat. Also wir haben ja wirklich Clipshows, wo man sich wirklich fragt, wer guckt
Ja.
das wirklich 2 Stunden an? Dann hast du
Genau.
dreistündige Joko und Klaas-Formate, wo es dann besser läuft.
Ja.
Also es sind halt, also wer sich so Clipshows anguckt, glaube ich, ist auch nicht jetzt der Fan, der sich da 3 Stunden lang Joko und Klaas gegen ProSieben anguckt.
Aber die guckt ja auch kaum jemand. Also die laufen ja grauenhaft, diese Clipshows, und ich glaube, genau was du da gerade ansprichst, ist tatsächlich momentan auch eines der größten programmlichen Probleme, die bei ProSieben irgendwie zutage treten. Eben, dass du über die Breite gesehen, also über das ganze Jahr verteilt, gar nicht genug frisches Programm zur Verfügung hast, um dann eben halt auch da im Vorprogramm für Late Night Berlin oder auch für andere ähnlich gelagerte Formate hast, sondern da geben sich immer wieder so ein paar Wochen, wo dann Joko und Klaas gegen ProSieben erfolgreich läuft, aber dann hast du halt wieder so ein riesiges Loch. Und in der Zwischenzeit läuft dann halt aber auch wieder Late Night Berlin, aber halt mit schwachen Vorprogrammen. Und ich sage jetzt mal, wenn du wie RTL mehr Showreihen hättest, die du übers Jahr verteilt in längeren Phasen senden kannst, dann hast du natürlich ein ganz anderes Korsett, in dem dein Programm auch wahrgenommen wird. Und wenn du immer wieder so diese riesigen Schlaglöcher mittendrin hast, dann ist halt auch einfach so diese Verlässlichkeit im Einschaltverhalten, glaube ich, nicht da. Und deswegen ist ja sozusagen auch eine Herausforderung, der sich ProSieben momentan annehmen muss, sich eben aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Das heißt Entertainment, und das bedeutet für mich eben auch, noch weitere neue Entertainment-Marken zu bauen, wo du dann halt wirklich noch wesentlich mehr Wochen, als das bisher der Fall ist, deine Primetime mitbestücken kannst. Und darin sehe ich dann eben auch eine Chance, andere Formate, die dann praktisch im Nachklapp gesendet werden, zu positionieren. Und dafür braucht man halt dann so Formate, sage ich jetzt mal, die vielleicht so bis 22:30 gehen, ja, wo ich sage, das wäre ja dann zum Beispiel eine gute Zeit für so eine Late Night. Und dafür musst du aber erstmal überhaupt die Rahmenbedingungen schaffen, und die hat ProSieben momentan noch gar nicht. Und ja, ich glaube, dass das vielleicht eine Aufgabe wäre, die verantwortlichen Programmplaner und Programmplanerinnen sich da momentan gegenübersehen und diese bewältigen müssen.
Aber sind es wirklich Programmplaner, wenn ihr zum Beispiel, wenn jede Folge von Topmodel eine andere Länge hat? Und wenn dann teilweise über Jahre hinweg, dass man nach Topmodel auch wieder Topmodels wiederholt, seitdem Red weg ist, und die Quoten sind aber katastrophal, und es interessiert aber einfach wirklich niemanden.
Ja, darf aber ich, das ist da, es ja.
Ja. Ja. Darf ich ganz kurz auf Mario-Punkt eingehen, weil du gemeint hast, RTL hat da eine größere Regelmäßigkeit.
Ja.
Die würde ich jetzt bei Sat.1 einordnen, wenn man jetzt mal die Sender vergleicht sozusagen, dass der Sat.1 diese Regelmäßigkeit oder wie es Marc Rasmus nennt, diese Verlässlichkeit schaffen will.
Ja.
Und ProSieben richtet sich ja naturgemäß auch an ein jüngeres Publikum und dementsprechend ja eventiger daherkommen. Also die Unterhaltungsformate sind halt eher Event-Shows, deswegen also ist halt auch Joko und Klaas ganz gut bei ProSieben eigentlich aufgehoben, weil sie dann eben am Samstagabend mal so eine Live-Quiz machen können oder am Sonntagabend mit Wer steht mir die Show auch ein Event fabrizieren können, wenn dann halt mal Teddy oder wenn halt jemand anders als Joko diese Sendung moderiert. Dementsprechend, ja, ich stimme euch grundsätzlich zu, dass das natürlich ein absolutes Chaos ist in der Hinsicht. Aber vielleicht nimmt man das Chaos halt eben für diesen Eventcharakter Fernsehen in Kauf, weil das Fernsehen gerade von einem gezielt jüngeren Publikum, was er ProSieben ansprechen will, gar nicht mehr einfach in dieser Regelmäßigkeit angenommen wird, weil es man halt einfach sagt, okay, ich möchte jetzt was gucken, dann gucke ich mir jetzt halt bumm irgendwas on demand an, was eben bei Join von mir aus dann auch laufen kann. Und gar nicht mehr so drauf wartet, dass jetzt um 20:15 Uhr Germany's Next Topmodel losgeht.
Also da müssen wir vielleicht auch mal zwei Dinge unterscheiden. Also diese Eventmäßigkeit finde ich tatsächlich dann eher am Freitag, Samstag oder Sonntag besser aufgehoben. Ich finde es wichtig, dass man gerade dann vielleicht überlegt, ob man vielleicht nicht so eine Art weiteres TV-Total oder so eine Sendung halt, die du einfach im Jahr gefühlt 40 Mal senden kannst, sowas brauchst du halt eben, dass das nicht eventig-mäßig ist. Ich glaube auch nicht, dass Florida eine regelmäßige Sendung machen möchte. Dafür sind sie zu groß, zu speziell. Dafür sind zu viele Künstler da bei denen. Und wir haben halt auch das Problem, dass Late Night Berlin halt auch ein bisschen daran gekrankt hat, dass, wie du schon gesagt hast, wenn ich jung bin, dann gucke ich halt mein Zeug, wann ich möchte. Und wenn mich der langweilige Talk nicht interessiert, dann gucke ich halt nur die Highlight-Clips bei YouTube. Und ich bin jetzt mal so böse und sage halt, ich habe halt YouTube Premium, ich sehe die ganze Werbung nicht. Da kriegt ProSieben keinen Cent von mir.
Ich sage es mal, bei allem, was wir natürlich jetzt momentan besprochen haben, ist ja sozusagen der entscheidendste Punkt immer noch ausgespart, nämlich der, dass anscheinend ja, wenn wir das mal für voll nehmen und nicht unterstellen, dass das ein vorgeschobener Grund ist, Klaas auch einfach inhaltlich keine Lust mehr drauf hat, beziehungsweise sich da inhaltlich am Ende einer Entwicklung sieht, wo er sagt, er reproduziert sich da nur noch oder er ist da nur noch in einer Dauerschleife und er möchte einfach jetzt nochmal was Neues machen und irgendwie auch neue inhaltliche Impulse für sich selbst setzen und davon komplett unabhängig scheint das ja auch eben dazu geführt zu haben, dass er jetzt dann für sich entschieden hat, die Sendung nicht weiterzuführen. Und das ist ja dann gegebenenfalls auch einfach eine Entscheidung, die unabhängig überhaupt von den Quoten ist, ja.
Also das kann man ja so sagen, dass das ja wirklich die längste Sendung ist, die Klaas begleitet hat. Wir haben zwar ja im Grunde mit Circus Halligalli immer dasselbe gehabt, aber es hat sich natürlich immer der Auftraggeber, es hat sich natürlich auch die Art und Weise verändert. Also im Grunde war es dieselbe Show, aber trotzdem hat man immer an Stellschrauben gedreht. Und jetzt
ja,
vielleicht.
Wenn man noch weiter zurückgeht, kann man ja bis 2009 zur MTV Home zurückgehen.
Genau. Also
das ist ja, genau, ist ja im Endeffekt die gleiche Sendung gewesen. Die hat sich natürlich verändert und entwickelt und ist weniger laut geworden, so, aber Late Night war es ja in einer Art trotzdem. So. Dementsprechend macht er das jetzt 16 Jahre. Dass es da Abnutzungserscheinungen gibt, ist, denke ich, normal.
Und zu dem, was du nochmal gesagt hast, Fabian, ich hatte da, bevor du das ausgeführt hast, und das passt praktisch so in die Gedanken, die ich hatte, immer wieder so die Frage, die sich mir dann auch aufwirft, ob man in Zukunft dann wirklich noch diese beiden Sender Sat.1 und Pro7 braucht oder ob es nicht tatsächlich perspektivisch mehr Sinn machen würde, diese Sender praktisch zu mergen, also aus diesen beiden Sendern einen Sender zu machen und dann eben genau das zu praktizieren, was du gesagt hast, nämlich unter der Woche ein konservativeres, lineares Programmschema zu fahren, was mehr Verlässlichkeit bringt und am Wochenende dann genau, was du sagst, eben auf Events zu setzen. Und das würde für mich dann natürlich, wenn man jetzt mal so einen Sender als Marke betrifft, ein homogeneres Bild ergeben und ein souveräneres Bild. Und ich glaube schon, dass auch unter der Woche die Möglichkeit besteht, dass man Erfolg damit hat, indem man dem Programm zum Abschluss des Tages nochmal so eine Live-Rahmung gibt. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich hatte ja mal so den Vorschlag, Lanzen live 2-3 Mal die Woche zu machen und dann so eine Art Domian zu machen als Rechtsprechstunde, das dann vielleicht eine Stunde geht oder 1,5 Stunden maximal und dass das sowas ist, was so einen Tag dann nochmal abrundet nach einem anderen Primetime-Programm. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was unter der Woche durchaus funktionieren kann. Und dass sich das dann ganz gut ergänzt. Aber dafür musst du halt wirklich so diese ganzen Programmabläufe auch nochmal so komplett überdenken. Und auch Identitäten sozusagen in Frage stellen, also Identitäten von Fernsehsendermarken. Und da weiß ich momentan noch nicht, ob die da bei Pro7 Sat.1 wirklich bereit zu sind. Wird sich dann vielleicht in 3-4 Jahren nochmal anders darstellen, diese Frage. Und die werden
naja,
für sich nochmal
also
anders
bewerten. Also wir haben ja schon ein paar Punkte, wo man das tatsächlich abarbeiten kann. Man könnte Reportagen für junge Leute machen. Dafür hat man die große Newstime-Redaktion. Und nicht nur, dass am Ende bei Pro7 gefühlt 20 Minuten Nachrichten rauskommen. Also du könntest da zum einen auch die jüngeren Leute gerade mehr ansprechen. Ich frage mich aber auch, warum man einfach nicht mal an Magazinen arbeitet. Also, dass man Red eingestellt hat, war für mich Blödsinn, weil es ja doch recht billig gemachtes Fernsehen war. Auch eine Art Talk, Talk, Talk kannst du heute wieder machen. Nimmst halt einfach Reality-Ausschnitte. Nennst das Ding halt einfach anders, genauso wie ich sagen würde, es wird im
Sommer. Aber das wäre doch nicht, das wäre doch nicht erfolgreich.
Lass mich bitte aus, ja doch, es wäre erfolgreich, weil TV Total funktioniert genauso. Du musst es nicht vielleicht in die Primetime stecken, aber du musst vielleicht halt auch mal irgendwo wieder ein vernünftiges Rahmenprogramm haben, was du irgendwo mal wieder senden kannst, weil der Sender besteht ja eigentlich zuletzt einfach nur aus Montag und Dienstag um 20.15 Uhr TV Total und Mittwoch und Donnerstag Germany's Next Topmodel. Und es wird ein Spielemagazin frei und du kannst auch andere Sendungen zum Beispiel mal optimieren, damit die wieder laufen würden. Also wer mal zum Beispiel die Quatsch-Comedy-Show angeschaut hat, der weiß ganz genau, warum das Ding schlechte Quoten hat. Und ich sag zum Beispiel auch hinter Markus Lanz, weil viele sagen, das ist ein Polit-Talk geworden, ich will vielleicht auch mal wieder den früheren Markus Lanz haben, könnte man zum Beispiel eine wunderbare frühere Markus Lanz-Sendung wieder ausprobieren, aber so eine könnte zum Beispiel auch als Abschluss des Tages, sage ich dir, um 22.15 Uhr bei Sat.1 laufen oder bei ProSieben, da vielleicht um 23:15 Uhr. Das ist vielleicht so ein bisschen das Hauptproblem. Wir haben, oder RTL hat das ja ganz gut eingerichtet, mit RTL direkt, außer bei Fußball wird das Format ja nie unterbrochen. Und deswegen hat man da diese Voreinstellung, dass du gar nicht mehr irgendwie so 3-4 Stunden lange Shows außer am Samstag hast. Und ja. Let's Dance.
Ja gut, aber ich meine, RTL direkt ist jetzt auch nicht irgendwie so das Musterbeispiel von einer extrem erfolgreichen Sendung. Ne? Also wenn du dir da den Großteil der Quoten anguckst, dann sind die ein ganzes Stück unterdurchschnittlich, oder?
Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du sowas hast wie Mario Barth deckt auf, ja, dass der eine oder andere sagen würde, wir haben ja noch eine halbe Stunde Material, wollen wir das da reinschneiden? Und so hast du halt immer das Ding, nee, um 22:15 Uhr will RTL, dass RTL direkt gesendet wird. Mhm.
Sicherlich, für solche Sendungen kann das dann ein Vorteil sein, indem man sich inhaltlich kürzer halten muss. Das will ich gar nicht bestreiten. Gut, die Frage ist dann, ob RTL direkt sozusagen dann die optimale Variante ist, ne? Oder ob man da nicht auch nochmal andere Sachen finden könnte. Aber ja, es ist schwierig.
Aber das ist ja gerade der Punkt, dass man ja eben auch bei ProSieben oder Sat.1 über andere Dinge nachdenken kann.
Wie genau, ja. Ja. Auf jeden Fall, auch da kann man grundsätzlich mal wieder etwas in den Raum werfen, was nie falsch ist, nämlich, dass man einfach viel mehr ausprobieren könnte und viel mehr experimentieren könnte, weil die Sendeplätze, die hast du und du könntest ja einfach mal verschiedene Programmfarben, verschiedene Programmmuster, verschiedene Line-Ups irgendwie testen und einfach auch mal für ein paar Monate probieren und gucken, was kommt so am besten beim Publikum an, und da könnte man dann draufsetzen und weiterentwickeln, und das passiert ja momentan auch überhaupt nicht, und letztlich kommst du ja immer wieder auf den Punkt, dass du sagst, eigentlich haben die doch echt nichts zu verlieren, und trotzdem gehen die nicht mehr auf Risiko und kommen gar nicht so aus ihrer Deckung heraus, sage ich mal, ja. Und das ist ja irgendwie so das, was ich auch so schade finde irgendwie, und wo ich hoffe, dass da einfach auch wieder mehr Experimentierwille draus entsteht, wo du natürlich auch immer das Risiko hast, dann vielleicht zu scheitern, aber das gehört ja auch mit dazu, ne? Also
was ich zum Beispiel auch in den Geschäftsberichten dieses Aktienkonzernes vermisse, ist die Abteilung Forschung.
Also es wird ja gar,
nö, generell Forschung an neuen Formaten. Also wenn man sich überlegt, BioNTech hat Milliarden mit dem Corona-Impfstoff gemacht, und irgendwann haben die auch gesagt, naja, damit können wir ja nicht aufhören. Wir können ja nicht sagen, okay, das ist erledigt, wir schließen jetzt die Firma, sondern sie haben jetzt viel Geld reingesteckt, an Krebszellen zu forschen etc. Das machen sie schon seit vielen Jahren. Aber auch andere Unternehmen forschen ja und investieren und versuchen, was Neues herzustellen. Und da muss halt auch mal irgendwie das mehr beleuchtet werden. Wir hören dann immer so Summen beim Milliardenkonzern, wie jetzt ProSieben oder Sat.1, die ich glaube zuletzt 3 Milliarden Umsatz gemacht haben, hört man dann immer, ja, wir stecken jetzt 80 Millionen mehr in Eigenproduktionen, und dann denkst du dir unterm Strich, ja, aber wirklich viel ist es jetzt nicht. Da kriegt der Raab in 4 Jahren mehr bei RTL für die paar Shows.
Ja, wie bewertet ihr denn die Cooking Academy? Ist das Bereich Forschung? Ist das Bereich Identitätshinterfragung? Ist das Bereich...
ist das diese neue Vorabendserie, die starten wollen? Ja, ne?
Weiß ich nicht, ob das eine Vorabendserie wird noch. Aber ja, das
wird. Aber es ist diese erste eigenproduzierte Serie von ProSieben seit etlichen Jahren, ne?
Ja, genau.
Okay.
Mhm. Von wem ist das? Ich muss gestehen, ITV, glaube ich, produziert die. Ah. Und ich habe das Problem, dass ProSieben mal wieder so wenig Informationen rausgibt, dass ich auch das gar nicht einschätzen kann.
Ist das denn jetzt was, wo jetzt die Dreharbeiten angelaufen sind oder schon abgeschlossen?
Abgeschlossen. Sie haben angefangen. Aber soll jetzt auch dann schon im Frühjahr kommen, glaube ich, genau.
Okay.
Also man dreht quasi parallel, während man sendet weiter, vermute ich mal.
Aber auch hier habe ich zum Beispiel wieder das Gefühl, es könnte vielleicht auch, weil man sagte, TAF ist gesetzt, Galileo ist gesetzt, das heißt, es kommt um 18 Uhr, Cooking Academy, das hört sich schon so wieder an, oh, wir wollen Kochen machen, ist leider wieder so nachgemacht von Vox. Das ist halt dann, ja.
Aber ist ja fiktional, oder?
Ja, aber es ist doch das Gleiche. Kommst mit einer Idee und sagst, oh ja, und das wäre genauso, wenn RTL jetzt auf die Idee kommt, lass uns doch über über Bares für Rares von einem Kunsthändler, lass uns eine fiktionale Serie machen, der dann vielleicht auch noch in so eine Sendung reingeht und dann sagt jeder natürlich, natürlich ist das von Bares für Rares kopiert.
Ja, gut. Ich finde es trotzdem nach wie vor irgendwie bemerkenswert, dass das bei ProSieben eingeplant ist und nicht für Sat.1.
Ja, finde ich auch bemerkenswert.
Ja. Also das ist ja irgendwie trotzdem, also man macht sich oder ja schon anscheinend halt, irgendwelche Gedanken. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung und wohin das führen wird, weil
zu vollen Postfächern, weil sich dann wahrscheinlich wieder viele Simpsons-Fans echauffieren werden.
Ja, so viele sind es wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Wenn man sich die Quoten, also die Reichweite.
Aber grundsätzlich sollte man ja sowas erstmal begrüßen. Also ich finde, wenn man sagt, ein Sender investiert in fiktionale Eigenproduktionen in Deutschland, dann gebe ich dem grundsätzlich immer eine Chance und blicke grundsätzlich erstmal mit einer Neugierde drauf. Und wie das dann inhaltlich zu bewerten ist, sieht man dann, wenn man da mal ein paar Folgen von geguckt hat, ja, also wenn man guckt, wie sind die Charaktere geschrieben, wie ist die Ausgangslage, wie ist die Prämisse, also da weiß ich nicht, finde ich grundsätzlich erstmal in Ordnung, aber ja, ich finde die Entscheidung auch bemerkenswert, dass man sagt, wir produzieren das erst in erster Linie fürs lineare Programm, für ProSieben und man geht nicht dran wie die letzten Male und sagt, das ist erstmal direkt ein Join-Original, heißt das Join-Original, schauen wir einfach mal. Wird eine Überraschung, ja, aber...
Ja, ich will euch noch mal ein bisschen auf den Grund der Tatsachen zurückholen. Wir wollten ja auch über Klaas vor allem reden. Und da kommen wir zurück zu einem sehr gutes Quiz mit hoher Gewinnsumme.
Oh ja.
Das ich an sich ja theoretisch... Eigentlich war die ganze Sache ein bisschen langweilig. Es gab nur so psychologisch... gab es interessante Sachen. Denn im Gegensatz zu Berlin, wo ziemlich viele schnell immer durchgewechselt haben, war das jetzt in Bad Rappenau, einer Kleinstadt, ich glaube, ich weiß gar nicht, 20.000 Einwohner, wo sich wahrscheinlich jeder so ein bisschen kennt und wo man auch nicht irgendwie die Leute ins Verderben laufen lassen möchte. Deswegen war da schon größerer Zusammenhalt. Und natürlich hast du da wieder gesehen, das Quiz an sich ist doch langweilig und öde. Es ging doch eigentlich darum, wie Joko und Klaas zusammen die Show gerockt haben.
Wie so oft bei Joko und Klaas. Also inhaltlich ist ja meistens wurscht, was die zwei machen. Hauptsache, die zwei treten zusammen auf und machen halt Witze und unterhalten. Das ist ja in der Regel das Erfolgsrezept von Joko und Klaas, wie auch immer sie darauf gekommen sind und wie auch immer sie das umsetzen. Aber ich finde, da triffst du schon irgendwie den Kern. Ob die jetzt sich gegen den Sender duellieren oder gegenseitig duellieren, ist dann letztlich auch egal.
Oder eine Zoo-Doku für Join machen.
Oder eine Zoo-Doku für Join machen oder um ihr Wissen pokern oder was gab's schon alles? Also, ne, es ist, die zwei sind exzellent darin, spontan zu interagieren. Mit sich selber, mit Gästen, mit Quizleuten oder wie auch immer. Dementsprechend ist das eben die Show.
Also, ich muss auch sagen, mir hat am besten an der Show tatsächlich das gefallen, was vor dem eigentlichen Quiz-Geschehen stattgefunden hat und zwischendrin. Also genau die Momente, wo die auf diesen Autohof zugefahren sind, da habe ich mich wieder so ein bisschen zurückversetzt gefühlt an das ProSieben-Auswärtsspiel.
Oh, das war gut.
Wo Elton und Paulina aus so einem Übertragungswagen, glaube ich, der irgendwie so am Ortsrand geparkt hat, dann rausgegangen sind und sind dann zu diesem Haus von dem Kandidaten hingegangen. Und das war so ein bisschen eine ähnliche Dramaturgie, halt auch live on location. Sind dann davor gefahren, dann hast du erstmal gesehen, oh, wo ist das überhaupt? Und dann, also wenn du dich überraschen hast lassen und dich vorher vielleicht noch nicht so informiert hast, und dann gehen die halt in die Tankstelle da rein und erkunden erstmal so diese Örtlichkeit und du siehst, wie reagiert der Tankwart da drauf und so. Also das fand ich einfach toll. Und da spüre ich auch wieder so, wie mein Fernsehherz irgendwie so ins Rollen kommt. Und das sind dann halt genau solche Momente, die du haben willst. Und dann halt zwischendrin fand ich auch ein Highlight eben, ne, wo Joko da reingeht und irgendwie den, umstimmen will, irgendwie dann doch vielleicht zu buzzern, indem er sich irgendwelche Gegenstände da aus dem Regal zieht, die er dann bekommen soll und dann letztendlich mit dem Auto, gut, das war ein gefaktes Product Placement, das wird jetzt nicht Jokos Privatwagen gewesen sein. Du hast auch im Abspann gesehen, dass Smart als Sponsor, ja, aber...
Aber ich kann dir eins sagen, Julian von unserem Podcast hat ja mal ein Auto beim Fernsehgarten gewonnen. Und so ein Auto zu gewinnen, kann dich echt erstens Geld kosten und zweitens viel Verwaltungsaufwand, weil du musst dieses Auto ja selbst am nächsten Tag ja, es ist ja wahrscheinlich dann von Smart nur 1 oder 2 Tage da versichert und dann steht es auf öffentlichem Grund und dann musst du mal schnell das Ding versichern, dann kommst du vielleicht jetzt nicht unbedingt aus Bad Rappenau, sondern bist vielleicht eine Stunde gefahren, dann musst du dieses Ding erstmal loswerden, dann hast du vielleicht ein Auto, dann zahlst du für eine Versicherung vielleicht auch noch oder du kommst aus dem Ort und die Leute sind auch noch auf dich dann sauer drauf. Also das... Es ist die Dynamik einer
Kleinstadt. Wie viele Gedanken sich die drei Kandidaten über, soll ich über diese weitreichenden Folgen in dem Moment gemacht haben? Ich vermute nicht so viel. Ich weiß nicht, wie sehr bewusst das einem ist, wenn man da live vor der Kamera steht. Aber ja, du hast da grundsätzlich schon recht, dass das natürlich...
Aber also ich sag auch, mal, die Stärke...
Auch der Anfang war so ein bisschen natürlich, okay, mit einem Pornoheft soll ich jetzt buzzern. Oder für ein Pornoheft soll ich jetzt buzzern. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Gag gewesen. So. Und... aber grundsätzlich ist es ja schon interessant, dass Joko und Klaas das ja quasi diese Quiz-Sendung erfunden haben, wo man ja sich auch denken kann, okay, es ist jetzt eine Quiz-Sendung, gibt es jetzt auch genug im deutschen Fernsehen, ne? Aber sie haben es ja trotzdem geschafft, eben einen Einschaltimpuls, also jetzt gerade bei Mario, du hast jetzt, bist sehr ins Schwärmen gekommen, aber auch du, Fabian, und ich habe auch reingeguckt, wir haben alle drei uns auf eine Quiz-Sendung am Samstagabend gefreut. Das ist ja irgendwie auch so ein Satz, den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr so gehört. Dementsprechend machen sie ja da schon was richtig. Zumal man ja auch argumentieren kann, naja, ein Quiz mit Joko kann ich auch am Sonntagabend gucken. Im Zweifel sogar noch besser, weil da weiß ich, was ich bekomme. Mit Wer stellt mir die Show? Gut, das lief jetzt letzten Sonntag nicht wegen Fußball, aber ne, jetzt am nächsten Samstag und am nächsten Sonntag läuft zweimal ein Quiz bei ProSieben in der Primetime. Dennoch hat man auf beide Sendungen Lust, so, weil sie sich eben auch grundlegend irgendwie unterscheiden und ja, einfach dann ein Feuer entfacht haben für das Programm oder eine Neugier.
Ja, ich sage dennoch sage ich, ja.
Ja?
Ich sage, es gibt keine zweite Staffel, so gut wie die Sendung inhaltlich auch sein kann. Es wird sich leider ermüden.
Ich fand es ehrlich gesagt inhaltlich auch gar nicht so gut. Du hast es schon.
Also ich sag es mal, du hast ja gesagt, Veit, eben, man freut sich auf ein Quiz am Samstagabend. Ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich auch eher auf das Drumherum gefreut und habe es dann in Kauf genommen, dass das ein Quiz war.
Ja, das ist ja schon ein Erfolg.
Ja, das ist schon ein Erfolg und ich sage jetzt auch gar grundsätzlich nicht, dass das eine schlechte Sendung ist, aber ich sage so vom Aufbau, Quiz-Aufbau her, finde ich, habe ich das auch schon bei der Premierensendung von ein sehr gutes Quiz mit hoher Gewinnsumme so empfunden, dass ich das jetzt nicht so inhaltlich als das stärkste Gaming-Konzept oder Quiz-Konzept empfinde, weil für mich, um vielleicht da noch mal kurz drauf zu sprechen zu kommen, so eine gewisse inhaltliche Redundanz einfach so da ist, die zum Beispiel auch so Formate wie die Verräter prägt, weil irgendeiner muss der Buhmann sein. Also das Format legt es ja praktisch an, dass jemand der böse Bub oder das böse Mädel ist und eben buzzert. Es muss einer tun und deswegen hat das für mich so einfach so eine gewisse, wie soll ich das sagen, einfach eine Redundanz, ja, so eine gewisse Beliebigkeit und deswegen... vielleicht kann man aber auch sagen, wenn man das weitermacht, dass man irgendwie Live-Shows on Location macht, wo ich immer ein großer Fan von bin, dass man da auch nochmal andere Konzepte ausprobieren kann, ja?
Also was zum Beispiel, wie du schon sagst, der Sendung hat so ein bisschen der Clou gefehlt und da sage ich zum Beispiel, hätte derjenige, der richtig geantwortet hat, hätte dann in der nächsten Runde aussuchen können, wer zum Beispiel jetzt antworten muss. Dass du gezielt auch ein Antihelden theoretisch aufbauen könntest.
Ja, oder dass man auch den Eindruck hat, dass derjenige am weitesten kommt, der auch wirklich sozusagen die besten Skills mitbringt, ja, oder so am cleversten ist. Und gut, man kann natürlich sagen, dass derjenige sich schon gewisse Vorteile erarbeiten kann, der viel weiß, aber letztendlich spielst du dann ja auch immer für alle. Und deswegen fehlt mir dann teilweise auch so ein bisschen so diese Helden. Ja gut, du hast natürlich, das, da könntest du sagen, das spricht für das Konzept, dass du überraschende Gewinner hast, wie jetzt auch nach der ersten Folge. Vielleicht, die ist ja sehr spät reingekommen und hat dann praktisch den Geldkoffer abgesahnt. Das hat schon dramaturgisch...
Ja, aber das Problem ist doch einfach, wenn du in viele Länder reinguckst, wo Wer wird Millionär gespielt wird. Zum Beispiel in Großbritannien hat das Ganze nicht so tolle Quoten, war auch jahrelang abgesetzt. Und da wird auch wirklich, da werden 15 Fragen in 20 Minuten durchgespielt. Die haben jetzt 25 Fragen in 165 ja. Minuten gespielt. Und auch das deutsche Wer wird Millionär kann teilweise 2 Stunden einen Gast tragen, wenn du halt gut unterhalten kannst.
Ja.
Und deswegen sage ich halt, es ist, glaube ich, wenn da jetzt so jemand einfach so frisch reinkommt, mit dem fieberst du halt jetzt nicht unbedingt mit. Wie jetzt zum Beispiel, wenn du jemanden auf dem Stuhl von Jauch hast und dann erfährst irgendwie, ja, der hat sich schon 10-mal beworben und der konnte aber einmal nicht kommen, weil irgendwas Lustiges passiert ist. Und dann hörst du vielleicht noch die halbe Lebensgeschichte, hast so einen Abend mit dem und dann sagst du, dem wünsche ich 250.000 Euro, obwohl du dann aber weißt, weil es Weltmillionär ist, dass er eh bei 16.000 Euro ausscheidet, weil die Leute nichts mehr wissen.
Ich sag jetzt mal, was natürlich von Vorteil ist und wo das Ganze auch drauf abzieht, dass du eine gewisse Fluktuation hast, um sozusagen zu rechtfertigen, wir sind hier irgendwo an einem bestimmten Ort, wir fordern Leute auf, dahin zu kommen, ja, und ich sage jetzt mal, wenn du nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin in den Mittelpunkt stellst und nicht für ein gewisses Potenzial im Konzept hast, wo dann auch andere Leute praktisch die Chance haben, an diese Stelle zu stoßen, kommen sie vielleicht dann auch da nicht hin. Also du brauchst schon irgendwie sowas, was es dann auch rechtfertigt, dass die Leute da zu diesem Ort hinkommen.
Deswegen habe ich gesagt, gibt es das Ding halt nur 4-mal.
Ja, gut. Ich sage jetzt mal, was ich mir vielleicht wünschen würde, wäre, also diese grundsätzliche Struktur aufrecht zu erhalten, dass man sagt, wir gehen irgendwo hin, wir fordern Leute auf, aus der Umgebung dahin zu kommen, die dann Teil der Show werden können. Leute, die du vorher nicht kennst und dann irgendwie auch so einfach als Zuschauer diese Leute neu kennenlernst. Aber für meinen Geschmack müsste dann ein bisschen mehr so passieren, also dass noch ein bisschen mehr Action passiert. Ja, also vielleicht, dass man stärker mit Gaming-Momenten arbeitet oder so.
Dann habe ich ja perfekt die neue Klaas-Show, Joko und Klaas-Show. Und zwar der Joko und Klaas Spiele-Nachmittag on Tour, wo du einfach auf die Stadtbühnen der Welt gehst, in Kleinstädte und spielst einfach Uno. Oder du spielst eine Runde Mau Mau oder du spielst, weiß der Herrgott was, das Duell um die Geld.
Live oder?
Sonntag, 2 Stunden live, ja. 8-mal im Sommer.
Ja, das wäre eine Idee. Das wäre quasi
also
ein
Duell um die Geld.
Null, ne?
Ja. Duell um die Geld
aber
könnte ich mir noch vorstellen, aber.
Aber weil es sich ja so gut reimt, möchte ich immer noch Klaas und auch Joko. Joko und Klaas Duell um die Oktoberfestzelt ans Herz legen. Eine Sendung voller Spiel und Spaß live an 2 Wochenenden während des Oktoberfestes.
Also ich meine, deine Spielshow reimt sich ja auch auf Klaas, ne? Spiel und Spaß mit Joko und Klaas.
Ja. Also, was denkt ihr ganz kurz, was denn möglich ist? Was macht Klaas in Zukunft? Wird er jetzt in die Schauspielerei wechseln oder wird er jetzt doch eher wöchentlicher Gast bei Markus Lanz?
Weder noch. Obwohl, ja, ich meine, in der Schauspielerei ist er ja kurzzeitig schon mal gewechselt mit Jack Jack. Ja, vielleicht könnte er das tatsächlich, vielleicht hat er den Anspruch, irgendwie sein schauspielerisches Vermögen weiter auszubauen, kann man nicht ausschließen.
Ich weiß, also ich finde es auch interessant, weil du am Anfang gesagt hast, Mario, dass Klaas jetzt so vom Charakter her nicht zwangsläufig in eine Late-Night-Show passt. Das würde ich gar nicht verneinen, aber sein Talentprofil, finde ich, passt er sehr gut als Late-Night-Host, weil er kann singen, er kann schauspielern, er ist schlagfertig, er ist ja auch lustig, kreativ. Das passt ja als Late-Night-Host wirklich sehr gut. Dementsprechend ist seinem Feld ja eigentlich keine Grenze gesteckt, wohin er sich entwickeln wird oder kann mit seinem neuen Projekt. Dementsprechend ist es, finde ich, sehr schwer, jetzt vorauszusagen, was es wird. Ich vermute irgendwie, dass es natürlich was wir auch am Anfang schon besprochen haben, dass es sich halt eben von einem starren, linearen Sendeplatz irgendwie loslöst, sondern dass es halt eher was in die Richtung kompatibel für Join eben wird, weil, wie wir auch schon festgehalten haben, die Devise ist eben alles auf Join, dementsprechend Join zuerst und dann gucken wir mal, wo es laufen kann. Dementsprechend kann man das dann vielleicht auch irgendwie Sonntagabend nach Wer steht mir die Show oder Mittwochabend nach Joko und Klaas gegen ProSieben oder Samstagabend nach Duell um die Welt senden, dass man da so vielleicht eine größere Flexibilität hat, weil es einfach ja eine Art Comedy-Format ist oder ja, so eine Art Einspielershow sozusagen wird.
Vielleicht hat aber auch Klaas einfach Lust, endlich mal, weil es, glaube ich, nie wirklich an den Start gegangen ist, Superspots zu moderieren. Die besten Spots im Umlauf. Nee, die besten.
Hat das nicht gemacht?
Die besten vier Folgen. Ja. Genau.
Aber vielleicht plant, also, ja, Wetten, das, ne? Könnte man mal in den Raum werfen.
Ja, aber das ist ja genauso utopisch wie das, was ich gesagt habe. Also, Wetten, das wird ja nie wirklich so mit Erfolg zurückkehren, weil sich da die Zeiten einfach so dramatisch geändert haben. Ich würde tatsächlich dann, wenn ich tatsächlich sowas mal mache, würde ich mir eher freuen, wenn sie vielleicht so alte Hans-Rosenthal-Shows vielleicht mal neu aufleben lassen. Oder wie war das, Hans Rosenthal, der die Spiele noch selbst entwickelt hat mit seinen Kindern?
Ja.
Kann sein, ja.
War jetzt im Spiegel-Interview, dass er die Game-Shows immer getestet hat mit seinen Kindern.
Genau, lieber mal so eine Show, dass irgendwie ja vielleicht viermal im Jahr einfach eine völlig neue Samstagabendshow kommt, wo halt vielleicht Prominente irgendwelche verrückten Spiele machen müssen. Vielleicht auch sowas, das wäre vielleicht dann auch ganz interessant. Wo man
ja, vielleicht halt macht er ja sowas live, was du gerade gesagt hast. Also, dass Klaas die Show moderiert praktisch, in der Kinder Spiele testen.
Achso, und das? Nee, weil früher war bei der Hans-Rosenthal-Sendung hat er das eben für Prominente gemacht und ich glaube normale Kandidaten. Aber da war es eben so, dass Rosenthal war nicht nur der Moderator, der einfach kommt, wie ich sage jetzt mal, Barbara Schöneberger und sagt so, ich übe jetzt mal eine halbe Stunde und danach gehen wir auf Sendung. Ja. Sondern Rosenthal war zu Hause und hat dann eben mit seinen Kindern Sendungen entwickelt oder Spiele getestet, ob das alles so funktioniert.
Ja. Ich möchte jetzt kein Spielverderber sein, ein Wortwitz, aber vom Samstagabend müssen wir uns, glaube ich, befreien, weil in der Abschiedsshow von Late Night Berlin war ja das Datum 22. April genannt. Das ist ja ein Dienstag. Dementsprechend bleibt es wohl eher sowas unter der Woche ist.
Wir werden sehen.
Und ja, ich finde, damit, er ist halt her.
Ja. Wollte ich schon wieder die Verabschiedung machen? Okay.
Okay.
Erzähl.
Nein, ich hätte nur gedacht, also ich finde es ja schon charmant, wenn, ich sage jetzt, man weiß nicht, was beim ESC rumkommt, ja, und ob Raab nächstes Jahr wieder am ESC-Vorentscheid mitschrauben wird, aber wenn Florida, vielleicht auch zusammen mit Klaas, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal einen Aufschlag gibt. Also wenn sich Florida jetzt mal irgendwie dem Thema ESC annehmen würde und die da vielleicht, ich meine, du hast es selber gesagt, Klaas hat ja eine gewisse musikalische Affinität und Veranlagung, auch mit einer eigenen Band. Und sich da vielleicht nochmal neue Konzepte auszudenken, um auch wirklich vielleicht neue Dramaturgien zu schaffen, was Raab jetzt dieses Jahr vielleicht nicht so geschafft hat. Das ist jetzt nicht das, was Late Night Berlin ersetzen wird, aber perspektivisch wäre das was, wo ich Florida, Klaas, vielleicht auch Joko und Klaas gerne nochmal sehen würde und wo ich gespannt wäre, wie Floridas interpretiert.
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, da würde ich mich lieber auf die Schuh-Show freuen mit Mundart. Schreibt mal, dass man das von Steven Gätjen lieber zu Klaas gibt. Insider werden das wissen. Aber wir machen jetzt an der Stelle Schluss und melden uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
Was eine Abschlusspointe. Macht's gut.
Bis dann.